Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Man muss aber sagen, das System hat sich bewährt. Nehmen wir die Weltmeisterschaft in Russland. Das war fast reibungslos. Da gab es gar keine großen Diskussionen. Und auch hier muss man sagen, an einem Spieltag in 9 Bundesligaspielen und 9 Zweitligaspielen werden ja 1.500 bis 2.000 Entscheidungen insgesamt getroffen. Weil auch nicht zu pfeifen und Zweikampf zu bewerten, ist ja eine Entscheidung, die getroffen wird. Also in der Größenordnung spielt sich das ungefähr ab. Und wir sprechen nach so einem Spieltag von 4, 5 Szenen, die diskutabel sind und vielleicht 1, 2 Szenen, wo man sagen muss, das hätte man anders lösen können. Und das ist für mich erstmal wichtig, dass man diese 98% sauber hat.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. 5 Jahre wird er alt, der VAR, der Video Assistant Referee. Ja, dürfen wir jetzt gratulieren, müssen wir Beileid wünschen. Wie ist es aus eurer Sicht mit dem VAR? Eine gute Idee, ihn eingeführt zu haben, eine schlechte Idee. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile in dieser Position, die so wichtig sein kann für ein Fußballspiel, so spielentscheidend sein kann für ein Fußballspiel. Ja, der Keller in Köln, ne? Das ist schon so ein geflügeltes Wort, was negativ belegt ist. Keller in Köln, da sagt jeder, oh Mann, da greift schon wieder einer in das Geschehen ein. Mein Gast heute ist Jürgen Jansen. Der hat mehr als 140 Spiele in der Fußball-Bundesliga gepfiffen, selbst auf dem Platz gestanden, gibt seine Erfahrungen als Ausbilder an die Schiedsrichter weiter, beobachtet aber auch die aktuellen Bundesliga-Schiedsrichter, bewertet sie, spricht mit ihnen, was besser werden muss, was gut gewesen ist. Also er ist ganz, ganz nah dran. Zu seiner Zeit, wo er gepfiffen hat, da gab es den VAR nicht. Jetzt gibt es ihn und auch er muss sich mit ihm auseinandersetzen. Ich freue mich sehr, dass Jürgen Jansen dort Zeit hatte für ein Gespräch mit mir über 5 Jahre VAR. Wer mich noch nicht kennen sollte, ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky, das ZDF, das Sportradio Deutschland und einige Lokalradios, habe 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live übertragen, Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und biete eben seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Und heute geht es eben um 5 Jahre VAR. Ja, Jubiläum oder Beileid, das ist die Frage. Mein Gast heute, der Schiedsrichterbeobachter und Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Jürgen Jansen. Jürgen Jansen darf ich begrüßen, selber früher Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, hat die Jungs nach seiner Pfeife tanzen lassen. Ja, so ein Spruch muss natürlich kommen, nützt ja alles nichts. Insgesamt waren es 143 Spiele in der Fußball-Bundesliga und heute gibst du deine Erfahrungen weiter als Schiedsrichter, ja, Ausbilder, Coach, wenn man nennen will, aber auch als Schiedsrichterbeobachter. Wir sprechen an einem Freitag und deswegen vielleicht die Frage, Jürgen, an welchen Tagen bist du jetzt im Einsatz heute Morgen? Übermorgen?
Heute Abend habe ich eine Fernseh-Coaching-Beobachtung. Da ist ein Kollege in Freiburg gegen Bochum im Stadion und ich begleite das Spiel über DAZN, glaube ich, heute Freitag, ja, und mache da dann letztendlich die Coaching-Geschichte von Marco Fritz, der einer der Schiedsrichter ist, die ich direkt betreue. Und am Sonntag bin ich im Stadion beim 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Da bin ich in Doppelfunktion sowohl Beobachter im Stadion als auch Coach des Schiedsrichters dann.
Die begleitest du im Stadion, das heißt, ihr trefft euch vor dem Spiel, in der Pause auch, habe ich mal gehört, und auch nach dem Spiel und sprecht über die aktuelle Leistung und das, was quasi vorsteht mit dem Spiel und was aktuell gerade läuft.
Ja, genau. Also man geht vor dem Spiel kurz so eine Viertelstunde in die Kabine, 20 Minuten. Man stimmt sich nochmal kurz ab und geht nochmal, sagen wir mal, in die Konzentration mit dem Schiedsrichter. Auch vielleicht kurz nochmal ein Hinweis im Hinblick auf die Spielpaarung. Und in der Halbzeitpause nicht, da bleibt man ganz normal auf seinem Platz. Man ist dann eben nach dem Spiel auch nochmal so circa 20 Minuten, gibt es so ein Kurzstatement mit den wichtigsten Szenen. Und dann findet in der Woche danach ein klassisches Coaching-Gespräch mit dem Schiedsrichter statt. Nochmal so eine Stunde ungefähr, wo man dann, wir arbeiten ja sehr stark jetzt mittlerweile auch digitalisiert. Das heißt, die wichtigsten Szenen, das sind so 15 bis 20 Szenen pro Bundesligaspiel oder eben auch zweite und dritte Liga ist das gleiche, werden dann eingestellt bei 8x8. So ein entsprechender Anbieter, den wir nutzen. Und da sind dann die wichtigsten Spielszenen und dann geht man mit dem Schiedsrichter dann nochmal innerhalb der Woche zu einem verabredeten Termin ins konkrete Coaching. Und darüber hinaus macht man halt dann einen Bericht über das Spiel. Am Wochenende muss bis dienstags beim DFB vorliegen, wo dann nochmal die Gesamtleistung in verschiedenen Leistungsrubriken dann letztendlich komplett ausgeführt wird in schriftlicher Form und die wichtigsten Spielszenen dann beschrieben werden.
Ja, so was Ähnliches habe ich quasi auch mal mitgemacht. Da war der Dr. Jürgen Drees derjenige, der die Journalisten geschult hat und dann auch auf dieses System zurückgriff und Spielszenen zeigte und erklärte, warum und wieso denn gerade so entschieden werden musste. Aber Jürgen Jansen, du sagst auch, du sprichst mit dem Schiedsrichter, seine Leistungen gerade auf dem Platz gewesen sind. Jetzt haben wir ja ein Jubiläum, 5 Jahre VAR, Video Assistant Referee. Ist das denn auch ein Thema dann, wenn man erlebt hat, dass der Kollege auf dem Platz jetzt aus Köln Informationen bekommen hat, guckt dir das nochmal an, Entscheidung zurücknehmen oder was auch immer, besprichst du das dann auch oder ist das wieder eine andere Geschichte, was den Schiedsrichter eher passiv betrifft?
Nein, das ist auch ein Schwerpunkt, auch im Beobachten mit dem Schiedsrichter jetzt nur mal als Beispiel, eine Spielszene auf dem Feld nicht wahrnimmt, und muss letztendlich durch den Kölner Kollegen, der mit zum Team gehört, dann korrigiert werden. Dann ist das ein Fehler des Schiedsrichters, der auch klar angesprochen wird, der auch bewertet wird. Also ein Fehler im Spiel, also eine Nichtwahrnehmung. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Das Spiel Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es in der letzten Minute ein Handspiel des Spielers Hermann, ein strafbares Handspiel, was Svenja Blonski aus seiner korrekten Position da, wo er stand, nicht wahrgenommen hat, auch nicht klar einordnen konnte, ob es jetzt mit der Hand gespielt war oder mit dem Kopf. Und der René Rode als Assistent 2 auf der Seite, der so den besten Blick hatte, der war in dem Moment konzentriert auf die Abseitspositionen, weil das war ein Freistoß aus dem Halbfeld in den 16er rein. Und dann haben eben sowohl der Schiedsrichter als auch der Schiedsassistent das nicht klar wahrnehmen können, ob es ein Handspiel war. Und dann kommt halt der VAR, der hat die Bilder, der hat dann erkannt, dass es hier ein klares, strafbares Handspiel war. Und dann wurde da die richtige Entscheidung getroffen, die führte dann eben am Ende zum Ausgleichstreffer für Schalke in der letzten Minute. Das wird schon mit dem Schiedsrichter dann besprochen, was kann man optimieren, damit die Feldentscheidung eben die richtige Entscheidung bringt. Wir nehmen zweites Spiel mal als Beispiel. Da gab es bei Hertha BSC Berlin gegen Eintracht Frankfurt eine Spielszene, wo der Schiedsrichter Frank Willenborg einen Elfmeter gepfiffen hat, wegen einem Foul, einem Kontakt des Torhüters. Und dann findet eine Kommunikation statt. Also alle Strafraumszenen werden durch den VAR in Köln auf jeden Fall gescheckt, jede rote Karte und jedes Tor. Also ob im Vorfeld zu einer Torerzählung, zu einem Handspielvorlage oder solche Themen. Und hier ist jetzt wichtig, der Schiedsrichter kommuniziert seine Wahrnehmung. Also in dem Fall hat dann Frank Birnbock seine Wahrnehmung nach Köln gegeben, nämlich ein klares Festhalten am Fuß durch den Torhüter. Das war seine Wahrnehmung. Und wenn dann die Fernsehbilder das aber nicht bestätigen, und das war in dem Fall so, dann wird der Schiedsrichter als Beispiel nochmal in die sogenannte Review Area, also im Grunde genommen Bilderwiederholung, rausgeschickt und kann sich das auf einem relativ kleinen Bildschirm dann nochmal anschauen, die Szene. Und Willenborg kam ja zum Ergebnis, dass seine Wahrnehmung dann eben nicht ganz so zutreffend war, sondern dass es nur eher ein Touchieren war und sehr wenig Kontakt, also ein sogenannter, in der Fachsprache spricht man davon, von einem Schieb-Penalty. Und hat ja dann seine Entscheidung zurückgenommen. Das wurde ja auch sehr stark in den Medien nachher dann verfolgt, das Thema. Da ist halt dann die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, auch mit dem VAR um dann auf den Punkt zu kommen. Ja, auch das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir in erster Linie gerne möchten, dass die Feldentscheidungen passen und der Kölner Keller eben möglichst nur dann eingreift, wenn klare falsche Entscheidungen getroffen werden oder etwas ganz klar übersehen wird durch Schiedsrichterteam.
Ja, und dieses VR-System wird jetzt 5 Jahre alt. Aus deiner Sicht herzlichen Glückwunsch oder, oh Gott, 5 Jahre schon?
Ja, ich habe ja vor kurzem auch hier ein Interview gegeben bei der WAZ. Es ist für mich so, in der Vergangenheit, als es den VR nicht gab, da gab es immer im Grunde genommen die klassischen Tomaten auf den Augen auf der Bildzeitung für die Schiedsrichter, wenn sie eine Szene eben falsch bewertet haben oder nicht gesehen haben. Heute hat sich das ganze Thema etwas verlagert. Da steht nicht mehr der Schiedsrichter auf dem Feld im Brennpunkt, sondern eben Köln. Man muss aber sagen, das System hat sich bewährt. Nehmen wir die Weltmeisterschaft in Russland. Das war fast reibungslos. Da gab es gar keine großen Diskussionen. Und auch hier muss man sagen, an einem Spieltag in 9 Bundesligaspielen und 9 Zweitligaspielen werden ja 1.500 bis 2.000 Entscheidungen insgesamt getroffen. Weil auch nicht zu pfeifen und Zweikampf zu bewerten, ist ja eine Entscheidung, die getroffen wird. Also in der Größenordnung spielt sich das ungefähr ab. Und wir sprechen nach so einem Spieltag von 4, 5 Szenen, die diskutabel sind und vielleicht 1, 2 Szenen, wo man sagen muss, das hätte man anders lösen können. Und das ist für mich erstmal wichtig, dass man diese 98% sauber hat und damit der Fußball insgesamt gerechter wird. Deswegen sehe ich den VAR in der heutigen modernen Fußballwelt mit dieser hohen Geschwindigkeit erstmal als einen Fortschritt an und eine Verbesserung. Was dann medial gemacht wird, dass man sich an 1, 2 Szenen einem Spieltag immer aufhängt und da dann das ganze Thema letztendlich in Frage stellt, halte ich komplett für überzogen. Und auch nicht für den richtigen Weg. Das ist aber unsere Medienwelt. Letztendlich ist es so, die warten eben auf diese 1 oder 2 Szenen, damit sie was zu schreiben, was zu berichten haben. Du bist selber ja auch in diesem Bereich, sagen wir mal, tätig, wohltuend, auch auf einer wirklich sachlichen Ebene unterwegs. Aber machen eben dann nicht alle. Und wenn wir über 2, 3 Szenen an einem Spieltag sprechen, die auch mal diskutabel sind, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil ein Stürmer schießt auch nicht jeden Ball ins Tor. Und Fußball bleibt und ist ein Fehlerspiel. Und wer glaubt, dass durch VAR das 100%ig klinisch rein wird, der sieht die Realität nicht aus meiner Sicht.
Es ist wahrscheinlich das Normale im Menschen, der immer das Negative eher nach vorne schiebt als das Gute. Wenn wir jetzt eben gehört haben, 2000 Entscheidungen pro Spiel, das ist ja Wahnsinn. Diese Zahl hätte ich ja nie erwartet. Da sind ja grob gerechnet 200 pro Spiel. Das ist natürlich schon heftig, wenn du davon 98%...
Ja, erste und zweite Liga, ne? Also in beiden Ligen, wir sprechen circa von 100 bis 150 Entscheidungen pro Spiel, die ein Schiedsrichter trifft. Ja, das ist halt über 90 Minuten, gibt es viele Zweikämpfe, nicht alle werden letztendlich regelmäßig durchgeführt, aber ich muss halt immer wieder alle paar Sekunden irgendwo wieder eine Entscheidung treffen, ob faul oder nicht faul, ob abseits oder nicht abseits. Also ist jetzt zwar für mich grob geschätzt, aber du hast ja eingangs erwähnt, ich habe ja auch sehr viel in den schwierigen Spielen drin gestanden. Du bist im Grunde genommen jede Sekunde gefordert. Und da finde ich, ist letztendlich halt das Thema, wie wenig Szenen dann tatsächlich aufpoppen und wie viele Szenen gut gelöst werden, auch durch Silent-Checks in Köln, weil man ja gar nicht so mitkriegt nach außen, ist das hilfreich für den modernen Fußball, weil die Geschwindigkeit in den Spielen ist so hoch geworden, dass es schon sich bewährt hat aus meiner Sicht und trotzdem werden Einzelfehler bleiben. Da muss man halt mal ein bisschen mehr in die Ruhe kommen und sagen, das gehört nun mal auch mal mit dazu, so wie die Spieler, so wie die Trainer mal falsch auswechseln oder ein Stürmer oder ein Spieler einen Fehler in der Abwehr macht, der wird ja auch nicht eine Woche auf den Kakao gezogen. Das ist, Terodde hat jetzt 2 Elfmeter hintereinander verschossen, gut, da wurde jetzt mal kurz drüber berichtet, aber VAR ist hier irgendwie so ein Dauerthema, an dem man sich so ein bisschen festbeißt, was ich für komplett medial übertrieben halte.
Du hast gerade gesagt, Silent Checks, also flüsternde Überprüfungen. Was muss man denn darunter verstehen?
Silent Check ist, dass eine Entscheidung, die in den Verantwortungsbereich des VAR fällt, ich hatte vorhin erwähnt, das ist einmal Torerzielungen, ja, nein. Abseitsentscheidungen, die im Strafraum letztlich stattfinden, wo Foul, ja, nein. Elfmeterentscheidungen, ja, nein. Oder Feldverweis, ja, nein. Werden alle gecheckt. Und wenn jetzt ein Schiedsrichter zum Beispiel einen Feldverweis ausspricht, dann läuft im Hintergrund eine Kontrolle ab. Und wenn das alles passend ist und passt und richtig ist, dann wird das kurz bestätigt, Check complete, Entscheidung korrekt. Also die Entscheidungen, die vom FIFA-Board eben vorgegeben werden, die der VAR checken darf und checken soll, werden im Hintergrund ständig sozusagen, ohne dass das von einer mitkriegt, kontrolliert.
Also der Schiedsrichter wird nie alleine gelassen. Dieses Headset ist quasi ständig über 90 Minuten im Einsatz. Das kommt ja noch dazu. Wenn du da ein Derby hast mit was weiß ich, Dortmund-Schalke 80.000, Theater ohne Ende, Akustik ohne Ende und ständig flüstert dir einer ins Ohr, richtig, läuft, pass auf, guck hier. Das ist der Wahnsinn. Was muss ein Schiedsrichter denn alles auf seiner Festplatte hören, verstehen, verarbeiten, trotzdem zeitgleich wieder sehen und auch noch in irgendeinem kleinen Geheimstübchen im Kopf ja auch noch alle Regeln beherrschen? Das ist ja, wenn ich das so sagen darf, eine unmenschliche Anforderung, allen gerecht zu werden. Das ist doch fehlerlos von vornherein gar nicht möglich, oder?
Ja, es ist eben so, dass der mit seinem Headset in erster Linie zunächst mal mit dem vierten Offiziellen im Stadion und mit dem entsprechenden Assistenten ist der im Daueraustausch. Also da wird ständig auch gesprochen. Wir hören auch diese Kommunikation als Coaches dann bei Aid, was dann irgendwo auch kommuniziert wird. Und mit Köln ist er aber nur dann letztendlich in der Kommunikation, weil das wäre wirklich dann zu viel, wenn die da auch noch die ganze Zeit irgendwie reinreden, weil die haben ja nur einen begrenzten Aufgabenbereich in Köln. Ja, es geht eben um diese von mir erwähnten 10 Torerzielung korrekt, ja, nein. Nehmen wir das Spiel Bochum-Bayern-München. War ja die Frage, ob der Spieler Delight von Bayern beim 2:0, glaube ich, den Ball mit der Hand noch berührt hatte, bevor er ins Tor ging, oder eben nicht. Da haben die sehr schön in Köln herausgearbeitet, dass der Arm eben nicht von den Bayern-Verteidiger, der das Tor machte, sondern vom Bochumer Spieler berührt wurde. Das hätte man mit bloßem Auge nicht erkennen können. Und dann kommt zur Kommunikation mit Köln. Aber nur dann. Ansonsten ist während des Spiels immer eine Kommunikation mit den Assistenten. Und da kann der Schiedsrichter schon sagen, pass auf, jetzt nicht hier alle 2 Minuten mehr ins Ohr rein und jede Szene kommentieren. Das wäre mir persönlich auch zu viel, weil die Konzentration wird ja abgelenkt. Sondern die gehen dann nur, die meisten zumindest, in die Kommunikation, wenn es dann relevante Themen sind oder bei Freistößen, Nähe, Box, übernimmt der eine das oder der andere das, achte mal hier vorne auf die Spieler und so weiter. Dann ist noch erträglich, sage ich mal, ist eine andere Art. Ja, für mich wäre es nichts. Ich bin traditioneller Schiedsrichter gewesen. Ich habe eben möglichst die 10 im Spielfeld getroffen, aber ich habe eben auch Fehler gemacht, die mit einem VAR eben nicht gemacht worden wären. Und deswegen ist das hilfreich, dieses System. Und man sieht es ja auch daran, Ralf, man muss fairerweise sagen, gibt es dann Spiele ohne VAR, als Beispiel DFB-Pokal erste Hauptrunde, da gibt es ja keine VAR-Begleitung. Da kommen die Mannschaften und die Teamleiter, die entsprechenden sportlichen Leiter sehr schnell und sagen, boah, wir brauchen auf jeden Fall VAR. Ja, auf der anderen Seite wird es dann kritisiert, weil die Gleichheit der Entscheidung, ich glaube, die 2 Knackpunkte, die da sind, sind einmal, dass die Gleichheit der Entscheidung da sein muss, und der Check oder die Überprüfungen dürfen nicht zu lange dauern. Also 3-4 Minuten Spielunterbrechung, um eine Szene klar zu verifizieren, war es richtig oder war es falsch, war es eine Grauzene, war es schwarz-weiß, das ist nicht gut für den Fußball, weil das die Statik des Fußballs komplett durcheinander bringt. Stell dir vor, wir haben 2-mal Wasserpausen, Trinkpausen jetzt im Sommer, in der 20. und was weiß ich, in der 60. Minute, plus 2 oder 3 Mal im Spiel nochmal 3-4 Minuten Unterbrechung, wenn man irgendwelche Zehen checkt. Dann ist das Spiel kaputt. Dann ist der Spielfluss weg. Und wie ich dafür sagte, die Statik des Fußballs. Da müssen wir sicherlich noch arbeiten. Da müssen wir uns noch optimieren. Da muss teilweise schneller gehen. Das wissen wir auch von der Schiedsrichterleitung oder auch vom VAR. Der Jochen Drees macht einen tollen Job. Aber wir arbeiten auch, werden wir wöchentlich dran, die Dinge immer noch wieder weiter zu verbessern, auch nach 5 Jahren Geburtstag.
Der Jochen Ries sagte damals bei unserer Journalistenschulung, er will dieses Gespräch, was du mal eben angesprochen hattest, von Aid, diese Aufzeichnung, auch uns Journalisten mal abspielen. Das wäre so durchaus machbar. Da ist also nichts Verwerfliches, wo man sagt, das darf die Öffentlichkeit gar nicht wissen. Das wäre sehr, sehr interessant. Ich meine, bei YouTube gäbe es einen Mitschnitt aus einer Weltmeisterschaft mit Howard Webb als Schiedsrichter, wo der vierte Offizielle ihm ständig auch über dieses Headset-System reinquatscht und erzählt ihm auf einmal, ja, wir kriegen gleich Regen und Gewitter und das ist, und Howard Webb sagt, shut up. Also halt die Fresse, mich interessiert das jetzt nicht. Also da ist auch sicherlich in irgendeiner Form eine gewisse Disziplin vonnöten, um wirklich nur das Wichtige weiterzugeben. Nun hast du Bundesliga gepfiffen, ohne VAR. Hättest du ihn damals gerne gehabt?
Also sicher in dem einen oder anderen Spiel, wo man dann später die Titelseite als Tomatenschiedsrichter bei irgendwelchen Medien, Bildzeitung als Beispiel hat, hätte es mir schon auch mal geholfen. Aber ich sage mal, wenn man jetzt in der Spitze viele, viele Jahre pfeift, nehmen wir jetzt mal Felix Brüch jetzt aktuell, der absolut geräuschlos die schwersten Spiele da auch leitet, weil er eben auch eine hohe Qualität hat, bin ich immer noch ein Freund davon, dass die Entscheidungen auf dem Platz getroffen werden. Und die klaren Fehler, die klaren falschen Entscheidungen, ne, wir erinnern uns an Szenen, wo Tore wichtige Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft mit der Hand erzielt wurden, wurde übersehen. Oder eine klare Schwalbe, wo ein Spieler einen Elfmeter geschunden hat. Da wäre es schon hilfreich, wenn da jemand da ist, der sagt, pass auf, das habe ich jetzt gecheckt, das war kein Elfmeter, das war mit der Hand erzielt. Oder du hast hier einen klaren Tritt im Rücken nicht gesehen. Und da fand ich ganz interessant in der letzten Woche. Es ist sicherlich auch hilfreich. Also ich habe ja alle Derbys gepfiffen und in meinen Derbys früher, oder wenn überhaupt auch bei den Kollegen Dortmund-Bayern, Schalke-Dortmund, Bremen-HSV, Stuttgart-Freiburg, da gab es selten mal Spiele, wo es nicht auch Feldverweise gab. Und ich habe das Gefühl, dass durch den VAR natürlich alle Spieler auch wissen, es gibt jetzt nochmal eine andere Instanz, die dann nochmal drauf guckt und dass dann solches, wie jetzt in Hamburg passiert, in den Bauch treten, ein Spieler, der am Boden liegt, eher seltener geworden sind als in der Vergangenheit. Und das hilft auch. Das sieht man nicht, dass das am VAR liegt. Aber die Spieler werden sich dreimal überlegen, ob ich hinter dem Rücken des Schiedsrichters tätig werden. Das ist deutlich zurückgegangen. Und das liegt auch am VAR.
Ja, es gab früher eine Zeit, wo es hieß, anhand der Fernsehbilder ist er überführt worden. Jetzt wird er anhand des VAR überführt, aber er wird definitiv überführt. Und dann solche Geschichten wie eine Werner Lorand damals gegen Klaus Augenthaler, ne? Oder? Nee, Augenthaler gegen Völler? Der lag am Boden, hat ihm auch fürchterlich in den Rücken getreten.
Ja, irgendwo Olympiastadion meine ich damit. Ja, das ist aber komplett zurückgegangen. Wir haben zwar immer auch nochmal den einen oder anderen, der da plötzlich einen Aussetzer macht, wie im Spiel jetzt Liverpool, wo da dieser Neuausgang der Portugiese da zuschlägt und die Nerven verliert, hat der Schiedsrichter ja auch einen Platz entschieden. Aber wir haben auch Szenen, auch in Hamburg zum Beispiel, hat ja letztendlich der Schiedsrichter diesen Tritt wahrgenommen. Das wurde dann nur nochmal gecheckt, das sind so diese Silent-Checks. Und da wurde die Entscheidung des Schiedsrichters dann eben bestätigt, dass es eine klare rote Karte ist. Er hatte dann auch mehrere in diesem Spiel und die waren alle korrekt. Und so muss ich mir vorstellen, dass da immer in Köln nochmal ein Check erfolgt über auch viele, viele richtige Entscheidungen. Und da fehlt mir so ein bisschen, die Mitte in der Berichterstattung. Man geht zu stark auf eine Einzelszene, die vergleicht man dann mit irgendeiner anderen Einzelszene. Man muss immer wieder wissen, da sitzen Menschen, da sitzen ausgebildete Schiedsrichter da in Köln und auch die haben vielleicht, die haben ja nicht eine Schablone. Das ist nicht wie Mathematik, 2 + 2 = 4. Da ist eben auch mal, wie sehe ich persönlich diese Szene, in das Spiel in Köln gegen Schalke, wo es da diesen Tritt gab. Die normale Welt, also das laufende, schnelle Bild, bringt vielleicht ein ganz anderes Urteil, als wenn ich mir das Standbild und in der Super Slow Motion anschaue. Das sind zwei Welten, die da irgendwo auch zu berücksichtigen sind. Und da ist wichtig, dass man viel Erfahrung hat und dass man dann das auch richtig einordnet. Und dann kann es auch mal vereinzelt an so einem Spieltag auch mal zu 1, 2 Szenen kommen, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt. Da ist mir persönlich das aber viel zu unfair, wie damit umgegangen wird. Und der Schiedsrichter auf dem Feld, der ist der entscheidende Mann zunächst mal, dass der dann eine Szene komplett nicht wahrnimmt. Ja, da geht man ihm auf den Keller. Und das ist halt der falsche Weg. Und es wird alles übertrieben. Das war in Deutschland typisch. In den Nachbarländern ist das bei Weitem nicht so krass. In England spielt der VAR kaum eine Rolle. In Holland, in Spanien, in Italien spielen die kaum eine große Rolle. Aber das ist wieder so typisch deutsch. Ne? Wir sind da auch wieder im Detail unterwegs und müssen auch so alles meckern. Das ist einmal so eine Mentalitätssache, glaube ich.
Also wenn man sich Portugal ansieht, da braucht man locker 5 Minuten für jede VAR-Entscheidung. Da riecht sich aber keiner auf dem Platz auf. Da sind die alle ruhig und wissen das und warten das ab. Und da gibt es die Entscheidung, da drehen wir ja schon komplett am Rad, wenn das hier
eine Minute dauert. Da muss ich aber auch sagen, mein Freund, ich sag dir, alles, was über 2 Minuten geht, 3 Minuten, 4 Minuten oder wie du jetzt sagst, 5 Minuten, da macht der das Spiel kaputt. Also dann verzichte ich lieber meine 10 auf den Check, dann sage ich, okay, ich lasse die Entscheidung auf dem Platz. Dann ist halt eine Grauzähne. Wenn ich 4, 5 Minuten brauche, um herauszuarbeiten, ob hier tatsächlich ein Fehler vorliegt, dann bitte weiterlaufen lassen, weil das Spiel wird dadurch sehr stark in eine andere Ebene gebracht. Der Spielfluss ist weg. Unterhalte ich mal mit Spielern, die plötzlich 4 Minuten auf dem Platz stehen, die sind vielleicht gerade in der Drangphase, einen Ausgleich zu machen, dann wird unterbrochen. Vorher hatten sie 10 Minuten vorher schon eine Wasserpause, eine Trinkpause. Das macht die ganze Statik des Spiels komplett verrückt. Deswegen, schnelle Checks sind wichtig. Und da, wo es angebracht ist, zu checken, ist wichtig. Und nicht jede Aktion zu checken. Der Schiedsrichter hat schon eine gewisse Kompetenz da auf dem Platz. Und die Bundesliga-Schiedsrichter, die wir haben, die agieren auf höchstem Level. Und da gibt eben auch mal eine Szene, die ist durchgegangen. Oder es gibt mal eine Szene, die war im anderen Spiel anders bewertet worden, mit Abseits, Line of Vision, wird das alles auf Neudeutsch ja genannt. Da ist eben dann mal ein Spieler im Schussfeld, dann wird beim Spiel Köln-Schalke gesagt, okay, der Torwart wurde da in seinem Blickwinkel beeinträchtigt, der Ball knallt da in den Winkel, das ist Line of Vision, das ist Abseits. In Freiburg war es dann eine Szene, da hat man dann entschieden, war kein Abseits. Oder jetzt beim Spiel in Frankfurt, da stand der Spieler halt 15 Meter entfernt vom Torhüter, zwar auch in der Linie, da kam halt der Schiedsrichter zum Ergebnis, das reicht mir nicht, der Torwart wurde er durch seinen Mitspieler in der Sicht behindert und hat das Tor halt gegeben. Das sind dann immer noch Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters, trotz VAR, die unterschiedlich dann eben aufgelöst werden, was auch möglich ist. Und da müssen wir ein bisschen mehr in die Ruhe kommen und ein bisschen mehr gelassener werden. Wie gesagt, 1.000 bis 1.500 Entscheidungen werden alle richtig getroffen. Da können wir mit 2, 3, die diskutiert werden, gut leben, bin ich der Meinung. Deswegen hat sich VAR definitiv aus meiner Sicht, der Fußball ist gerechter geworden, dadurch bewährt.
Das heißt, wenn nicht, hätte man ihn einführen sollen, müssen, erfinden müssen, diesen VAR?
Ja, ich denke, in der schnellen Zeit, das Spiel ist so schnell geworden, so dynamisch geworden, auch Abseits und alle diese Dinge. Und da machen die schon einen tollen Job. Die meisten Entscheidungen oder 90%, 95% der Entscheidungen werden ja am Feld richtig getroffen. Da haben wir schon hohe Qualität in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga. Trotzdem machen wir eben vereinzelt auch mal einen Fehler. Aber Fußball ist auch ein Fehlersport. Wer glaubt, Fußball wird dadurch klinisch rein, der muss sich dann eben American Football oder Baseball angucken. Da scheint das vielleicht so zu laufen. Aber das sind auch Spiele, die dauern 3, 4 Stunden, wo die Leute dann mehr an der Imbissbude stehen und sich Getränke holen als Fußball. Fußball ist ein dynamischer Sport und das soll auch so bleiben.
Aber schön, dass du den US-Sport ansprichst, denn dort haben wir Unparteiische, die erklären, welche Entscheidungen sie gerade getroffen haben. Das ist ja auch so eine aktuelle Diskussion. Sollen die Schiedsrichter dem Publikum erklären, was sie gerade entschieden haben per Audio, also Sprachnachricht sozusagen, das Publikum im Stadion? Oder soll es auf die Anzeigentafel gehen und sagen, das ist die Entscheidung? Weil bisher ist ja die Information an der Tafel da mit Entscheidung Handspiel, Fragezeichen, Prüfung, ist es Handspiel, Ergebnis kein Handspiel. Diese 3 kurzen Informationen gibt es. Sollte man da Zeit investieren, um dem Publikum zu erklären, warum gerade welche Entscheidung getroffen worden ist? Weil sehr, sehr viele Fans sagen, im Stadion weißt du gar nichts. Zum einen erfährst du vom Gucken her, wieso spielen die denn gerade nicht weiter? Ach so, der ist jetzt hier gerade, ja, die prüfen anscheinend. Wieso, was war denn? Ich habe nichts gesehen. dass man ja als Stadionbesucher ziemlich alleine gelassen wird, trotz dieser kurzen Einblendung, was wird geprüft und welche Entscheidung da ist, dass viele sagen, dann sollen sie uns das doch noch erklären. Macht das Sinn?
Es gibt ja zwei Schwerpunkte in dem Zusammenhang, die diskutiert werden, auch international diskutiert werden. Wir müssen zunächst mal sehen, dass wir als Bundesliga, sprich als Deutschland, ein Teil der FIFA-Organisation sind. Wir sind ja abhängig vom FIFA International Board. Und da werden die Dinge zunächst mal weltweit gleich vorgegeben. Deutschland kann also keinen Sonderweg machen und sagen, also wir machen jetzt mal hier, dass wir auch noch uns da hinstellen, ähnlich wie beim American Football oder im Baseball, dass wir dann irgendwo als Schiedsrichter da auf den Knopf drücken und dann mit dem Publikum sozusagen informationsmäßig reden. Oder Challenge ist das zweite Thema, wo man drüber redet, ähnlich wie beim Tennis, wo die Spieler die Möglichkeit haben zu sagen, bitte prüfen. Das, glaube ich, haben die zweimal. Wenn sie dann falsch liegen, wird die Challenge weg. Das sind ja so Diskussionen, die durchaus erstmal zunächst angedacht werden sollten. Finde ich gar nicht schlecht. Aber ich habe nochmal das Thema, wie oft unterbreche ich, wie lange ein Spiel? Weil du musst ja sehen, wenn jetzt zum Beispiel eine Szene erklärt wird, dann ist das Spiel auch wieder kein, die werden das Laufen des Spiels machen. Da ist das Spiel ja wieder unterbrochen. Und diese Unterbrechungen, die sollten so wenig wie möglich sein und auch so kurz wie möglich sein, damit die Dynamik im Fußball, was ja gerade den Reiz des Spiels ausmacht, letztendlich erhalten bleibt. Auch da weiß ich nicht, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich würde schon sagen, bei ganz schwierigen, kniffligen Entscheidungen kann man drüber nachdenken, aber dass man da jede zweite, dritte Entscheidung in irgendeiner Form noch kommuniziert, teilweise ist es dann so, oder auch im Bild nochmal zeigt im Stadion, weil es viel zu weit entfernt, das kannst du gar nicht richtig erkennen. In der Komplexität der Entscheidungen bin ich da eher kein Freund von, weil dadurch noch mehr Unterbrechungen im Spiel erfolgen würden, die noch mehr Zeit kosten. Da ist Fußball doch schon eine andere Sportart, ähnlich wie Handball, lebt von der Dynamik, als jetzt diese amerikanischen Sportarten, die in erster Linie von der Pause leben. Das ist eine ganz andere Statik im Spiel. Darum vielleicht zu sagen, diese Challenge könnte eine interessante Variante sein, dass jeder Trainer zweimal im Spiel oder zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit hätte, egal welche Szene es ist, zu sagen, ich hätte jetzt gerne einen Check proaktiv. Könnte sogar bei einer Einwurfentscheidung sein, die manchmal ja auch relevant sein kann, wenn in der Folge dann ein Tor fällt. Oder dass der Schiedsrichter dann eben mit dem Publikum noch Dinge erklärt, die wieder Zeit in Anspruch nehmen, bin ich kein Freund von. Halte ich auch nicht für praktikabel. Und wie gesagt, es würde nur dann gehen, wenn die FIFA das weltweit entscheidet. Also das müsste dann auch Barbados genauso ablaufen wie oder in Costa Rica genauso wie in Deutschland. Das muss man auch wissen, wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Auch bei den Regeländerungen, das ist alles immer weltweit gleich.
Zumal Erklärungen ja nicht helfen, dass alle im Stadion sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, hat er recht gehabt. Es ist immer noch eine Entscheidung gegen meine Mannschaft und die Grundeinstellung eines Fans, alles, was gegen meine Mannschaft gepfiffen wird, ist grundsätzlich erstmal falsch. Ich glaube aber, das Problem ist auch der Fußball an sich, die Regeln. Ich wüsste, glaube ich, weil ich nur selbst ein bisschen Schiedsrichter mal gemacht habe, nur zwei Regeln, die undiskutierbar sind. Wann ist ein Spiel angestoßen und wann ist ein Ball im Tor? Alles andere, hätte ich so den Eindruck, ist diskutabel. Es gibt keine klaren Aktionen. Klar ist Abseits klar definiert. Aber dann kommt A, B, C, D, die ganzen Ausnahmen. Fußball ist von einem Reglement her eigentlich immer diskutierbar, oder?
Ja, natürlich. Du siehst doch jetzt zum Beispiel bei der Regelanpassung. Wir hatten ja diese Saison im Grunde genommen gar keine großen Regeländerungen. Wir hatten eine Anpassung und die eine Anpassung, die betrifft eben genau gerade das Thema eben auch beim Abseits. Ne, das war ja in der vergangenen Saison anders, dass eben, wenn ein Verteidiger bewusst bzw. vorsätzlich den Ball spielt, dann wird eben die Abseitsstellung des beteiligten Angreifers aufgelöst. Ne? Kommt es aber in einer kontrollierten Art und Weise stattfinden. Wenn er den Ball aber nur touchiert oder diese Dinge nur, und da wies ja schon, da gibt es ja schon wieder Diskussionen, da hast du schon wieder Auslegung. Oder beim Handspiel. Der eine sagt, der Arm ist doch letztendlich am Körper in einer normalen Armhaltung neben dem Körper wieder angeschossen, hat er ihn abgewinkelt, geht er in die Aktion mit dem abgewinkelten Arm, vergrößert er die Körperfläche. Das sind alles Dinge, die musst du als Schiedsrichter auf dem Platz oder auch der VAR in Köln zunächst mal bewerten. dann gehst du hin und sagst, okay, für mich ist das noch tolerabel, wenn ich hier einen gewissen Spielraum aufsehe. Und der eine sagt dann, für mich ist das noch eben eine normale Körperhaltung oder eben auch nur ein Touchieren und kein kontrolliertes Ballspielen in Bezug auf Abseits. Und der andere sagt, nee, das ist für mich strafbar. Und genau da ist eben auch dann die Diskussion, dass eben die, wenn ich jetzt Frankfurt-Köln sehe, dann werden die Köln-Fans sagen, ja, das war ja kein Abseits, der Schiedsrichter prima gesehen. Und die Frankfurter-Fans werden sagen, ja, aber das ist doch Abseits. Der steht doch da, dem Torwart sozusagen, 15 Meter, irgendwann mit Meterpunkt oder ein Stück weiter, steht der in der Schussbahn, dann ist doch Line of Vision, das ist doch Abseits. Und genau das, da hast du vollkommen recht, ist immer auch die subjektive Wahrnehmung des Einzelnen ein Thema. Darum bin ich ein großer Freund auch von der Tatsachenentscheidung und von dem, was der Schiedsrichter auf dem Platz macht. Und nochmal, bei so vielen Entscheidungen, lass es über 100 sein in einem Spiel, kann ich gut damit leben, dass es auch mal ein, zwei Entscheidungen gibt, die dann diskutiert werden oder auch mal falsch sind, kann ich gut mitleben, weil 98% aller Entscheidungen sind richtig. Und eins hat uns der Fußball über die vielen Jahre doch gezeigt. Es gleicht sich über 34 Spieltage immer alles aus. Du bist mal positiv glücklich, dass der VAR dir geholfen hat. Ne? Kölner Trainer hat gesagt, wir haben jetzt zweimal positive Erfahrungen damit gemacht, weil es zu unserem Gunsten war. Und wir werden wahrscheinlich in der Saison auch ein, zwei Mal dahinter liegen und sagen, okay, das ist jetzt gegen uns ausgegangen. Ein bisschen entspannter. Also für mich wäre es wichtig, dass man damit entspannter umgeht. Auch den Schiedsrichter, auch den Kölner Keller, auch mal ruhig eine andere Auffassung zugesteht oder auch mal einen Fehler zugesteht und den auch zugeben. Also da bin ich gar kein Freund von, jede Szene irgendwie so zu erklären, dass es dann irgendwie passt. Auch mal zu sagen, hör mal, da haben wir daneben gelegen. Da hat der Kollege in Köln auch eine andere Sicht auf die Dinge gehabt. Das haben wir jetzt gesehen. Wir sehen eine Meinung, im Vergleich zu anderen Szenen hätte er das nicht tun müssen. Fehler. Ne? Nochmal, ein Mittelstürmer schiebt auch nicht jeden Ball ins Tor oder nicht jeder Elfmeter wird verwandelt. Das sind halt Fehler, die passieren und die gehören zum Spiel. Und dann sind wir einen großen Schritt weiter. Dann wird das auch alles entspannter. Und dann werden auch die Schiedsrichter die dann nicht mehr so unter Druck, dass jede Szene chemisch rein sein soll und dann wird bis ins kleinste Detail untersucht, dann mit 25 Bildeinstellungen, bis dann endlich die Szene oder die Bildeinstellung rauskommt, dass es ein Fehler war. Und da sage ich, ist so komplett übertrieben und zu großer Hype. Ist aber von den Medien gewünscht, weil ich meine, die brauchen Auflage, die brauchen Einschaltquoten und offensichtlich ist das ein Thema, wo auch der eine oder andere Stammtisch ja gerne drüber diskutiert. Ich halte das komplett für überhitzt. Das ganze Thema.
Ich denke, zum Abschluss muss man nochmal in die Historie des Fußballs blicken. Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Engländer Fußball gespielt haben, angefangen, da gab es den Schiedsrichter gar nicht. Da haben die nur gegeneinander gespielt und haben dann auf dem Platz versucht, irgendwelche Regeln, die gab es natürlich damals schon, anzuwenden, bis sie nach ein paar Jahren gemerkt haben, das ist ja völliger Blödsinn. Wir einigen uns ja nie. Wir hauen uns auf die Fresse, weil du sagst was anderes als ich. Und dann haben die darum gebeten, dass ein neutraler Beobachter diese Spiele pfeift. Ja. Man hat also nicht den Schiedsrichter von Anfang an gehabt, sondern erst nach Jahren eingeführt. Und genau das haben wir ja heute schon wieder. Wir haben ja wieder die neutralen Beobachter, der ja ursprünglich gewünscht war, um diese Spiele überhaupt zu leiten. Weil wenn wir ihn wegnehmen, dann haben wir nur Chaos auf dem Platz. Da kommen wir gar nicht mehr weiter. Also ohne Schiedsrichter geht's nicht. Das war auch schon mal eine Werbeaktion des DFB. Das ist so. Und wenn man ihn damals, nachdem man gemerkt hat, es geht nicht ohne Schiedsrichter, eingeführt hat, dann sollten wir ihn auf jeden Fall auch weiter hochhalten, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich stelle mich in ein 80.000 Stadion und ich lasse mich gerne auspfeifen, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und jeder Pfiff ist garantiert gegen 11 Mann, Minimum. Plus 10.000 Zuschauer, die Fan dieser Mannschaft sind. Und da kommst du nicht gegen an. Also da muss man schon wirklich sehr viel Selbstvertrauen haben, zu sagen, ich kann das hier, ich mache das hier. Und du hast es ja in der Bundesliga gezeigt, Jürgen Jansen, du hast da über 140 Spiele geleitet und gibst deine Erfahrung heute als Schiedsrichterbeobachter weiter. Jürgen, ich würde fast sagen, wir können uns schon verabreden für die Weltmeisterschaft, denn da wird zum allerersten Mal ein automatische Abseitsregelung, Abseitspfiff eingeführt. Da kriegen wir die nächsten Probleme, oder?
Ja, werden wir sehen. Ich denke, im Abseits sind wir relativ gut. Da haben wir relativ wenig Diskussionen. Aber das wird halt dann so sein, dass wir uns auch schon mal dran gewöhnen. Da reicht der dicke Zeh, ne? Weil eine Maschine bewertet nur aufgrund einer Linie. Da wird ja das ganze Feld, werden ja solche Linien dann nicht sichtbar, natürlich infrarot oder wie auch immer die ja machen, gezogen. Und da wird also auch das minimalste Körperteil, was dann im Abseits ist, eben wahrgenommen durch einen Roboter, durch eine Maschine, was auch immer. Ja, und da wird der Assistent eben unterstützt. Der kriegt dann wahrscheinlich ein Signal, so ähnlich wie bei der Torlinientechnologie. Ja, da haben wir da schon mal das Thema raus. Also werden wir sehen. Ich bin ein Freund von gleicher Höhe. Weißt du, wenn da einer 2 Zentimeter rechts oder links ist, dann ist für mich alles noch gleiche Höhe. Und das wird aber dann sehr genau gemessen und exakt gemessen, wer dazu möchte. Wir werden sehen, wo uns das hinführt. Ich würde auch gerne mal so einen Spieltag machen, wie du das gerade angeregt hast, weil wir haben ja ganz große Sorgen und große Probleme im Nachwuchsbereich, in den Amateurligen bis hin zu den Jugendmannschaften, wo gar nicht mehr alle Spiele besetzt werden können, weil viel zu wenige diesen wirklich schönen Sport, also Schiedsrichter zu sein, ist etwas ganz Besonderes und etwas besonders Schönes, weil du lernst als Schiedsrichter aus fürs Leben, du lernst dich durchzusetzen, du lernst Entscheidungen zu treffen, du bist körperlich eben auch fit. Die Kameradschaft, der Zusammenhalt bei den Schiedsrichtern. Das geht leider alles so ein bisschen unter, weil viele sich dann fragen, boah, soll ich das denn überhaupt antun, mich da von irgendeiner Mutter oder einem Vater beim E-Jugendspiel anmeckern zu lassen? Der Sohn ist gar nicht in der Lage, einigermaßen gerade aus dem Ball zu treten, aber der Schiedsrichter wird dann immer dann irgendwo auch angeschrien. Ich will gar nicht von den 9:15 Uhr Spielen in der dritten Kreisliga und solchen Themen reden. Das ist ja teilweise körperlicher Schmerz für den Schiedsrichter, wenn er da aufläuft. Und das ist insgesamt von der Kultur her, geht da uns viel verloren. Da müssen wir wieder in so eine Normalität kommen. Und wie du das gerade sehr schön auch angesprochen hast, Ralf, hat mir sehr gut gefallen, die Wichtigkeit des Schiedsrichters auch nochmal in den Mittelpunkt zu setzen, weil es geht tatsächlich nicht ohne. Das möchte ich mal sehen. Bei diesem Millionenspiel, wenn dann jetzt, ich habe ja jetzt am Sonntag Köln gegen Stuttgart zum Beispiel, bei dem Spiel, lassen wir keine Schiedsrichter da sein und die einigen sich untereinander. Ja, herzlichen Glückwunsch, das geht keine 10 Minuten gut. Also da bin ich bei dir und da muss man wieder alles in einem Konsens sehen, aber insbesondere auch die Wirkung, die erzielt wird, wenn da immer alles durch den Kakao gezogen wird, das geht halt immer dann bis in die untersten Ligen und diese Fans, die wollen ihren Verein gewinnen sehen, egal warum und egal wie. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Du kannst es als Schiedsrichter den Leuten nie recht machen. Früher waren es die Entscheidungen, die die Schiedsrichter im Feld getroffen haben, wo sie dann irgendwo in eine Ecke gestellt wurden. Heute ist es der Kölner Keller. Da werden wir nicht rauskommen aus der Nummer. Wir sind zwar auf dem gleichen See unterwegs als Schiedsrichter wie die Spieler oder die Mannschaften, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir nicht im gleichen Boot sitzen. Wir haben eine andere Aufgabe. Das ist wie beim Richter, der ein Urteil zu fällen hat, so ähnlich. Und da wird auch ein Respekt und eine Akzeptanz erwartet. Das geht im Fußball mehr und mehr verloren. Das finde ich von der Kultur und von dem gesamten Thema sehr, sehr schade. Und das ist ein gesellschaftliches Thema leider, das wir auch natürlich dann im Fußball haben.
Wäre zu wünschen, dass das Boot nicht untergeht, sondern weiter kräftig durch alle Stürme durchrudert und sagt, mach nix, wir haben hier genug starke Ruderer, wir werden das auf jeden Fall überstehen, egal was uns entgegenkommt. Jürgen Jansen, vielen Dank, dass wir mal über 5 Jahre VAR sprechen konnten. Schön zu hören, dass du nicht sagst, nee, wieder weg damit, sondern dass alle Beteiligten eigentlich damit leben sollten und es so positiv wie möglich als Hilfestellung annehmen sollten und nicht als Feind des Sports oder des Schiedsrichters, wenn alle zusammen sich da einigen können und sagen, es hilft. Und ich persönlich würde auch sagen, wer gegen einen VAR ist, ist für falsche Spielergebnisse. Und das kann es ja vermutlich auch nicht sein, dass jemand sagt, ja, ich freue mich, wenn meine Mannschaft aufgrund eines Fehlers gewinnt, obwohl ja, da habe ich mich selber, würde auch sagen, wenn meine Borussen ihr Spiele gewinnen aufgrund einer Fehlentscheidung, nehme ich das auch gerne hin. Also ich glaube, diesen Satz muss ich zurücknehmen. Das merke ich gerade schon. Jürgen Jansen, schönen Dank. Alles Gute fürs Wochenende.
Dankeschön, gerne.
Leichte Aufgaben. Und wir halten den Kontakt und sehen uns spätestens in Mülheim wieder. Hast du schon was gehört zum NRW-Traditionsmasters?
Nö, wird ja wieder wahrscheinlich jetzt im Januar erst diesmal wieder zu ganz ordentlichen Zeitpunkt wohl stattfinden. Wir müssen natürlich wieder sehen, was kommt noch im Herbst auf uns zu. Aber ich glaube, das gesamte Thema deutlich entspannter geworden. Wir haben, glaube ich, nicht mehr den ganz großen Hype, aber trotzdem müssen wir wissen, der Virus ist noch da und wir wissen nicht, was im Herbst und im Winter passiert. Also insofern freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen. Und mich hat es auch sehr gefreut, dass du doch da sehr, sehr klar bist, in dem, anders als der andere Journalist, der da dran geht, gehst du da schon auch mit der nötigen Distanz ran. Und das hat mich sehr gefreut. Steht dir gern zur Verfügung. Wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Jürgen Jansen. Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön, Jürgen Jansen, dass du Zeit hattest, mit mir über 5 Jahre VAR zu sprechen. Und das Angebot, bei der Weltmeisterschaft nochmal auf dich zuzukommen, um diese halbautomatische Abseitsentscheidung zu thematisieren, das werde ich gerne annehmen. Ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr interessant werden, ob diese Neuerung den Fußball weiterbringt oder nicht. Dankeschön, Jürgen Jansen. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne den Kontakt zu mir herstellen über Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne bei euch. So können wir mal uns ein bisschen über den Podcast oder über Fußball austauschen. Über diese Wege könnt ihr natürlich auch gerne Themenvorschläge einreichen, die ich dann hier umsetze. Und wenn jemand von euch neu dabei war, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Am besten abonnieren kostenlos, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.